Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Speed Change Repeat. Heute fehlt Jonathan, heute zu Gast in Berlin bei Hans Uskoreit.
Ja, guten Tag.
Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und ja, wie immer zu Beginn möchten wir unsere Gäste bitten, sich einmal vorzustellen, zu erklären, wer sie sind, wo sie herkommen und so ein bisschen durch den Lebenslauf zu führen. Welche Stationen haben dich geprägt?
Ja, mache ich gerne. Ich komme aus Berlin, wo wir jetzt auch sitzen. Bin in Ost-Berlin aufgewachsen und dort in meiner Jugend schon sehr früh mit dem System in Konflikt gekommen, mit dem DDR-System, und hatte dann keine Chance, dort zu studieren, musste nach dem Gefängnisaufenthalt eigentlich in den Westen fliehen, da, sonst hätte ich gar nicht studieren können. Und
das ist ja schon direkt am Anfang. Eine ganz verrückte Station.
Ja, dann bin ich in West-Berlin gelandet und wollte Journalist werden, wollte die Welt ändern durch gute Berichterstattung, durch Aufklärung ursprünglich. Und bin dann aber bei der Beschäftigung mit der Sprache, ja, mich hat interessiert, warum ist Sprache so interessant? Bei der Beschäftigung mit der Sprache bin ich dann nebenher immer mehr in die Sprachwissenschaft, Sprachphilosophie und dann in die Sprachtechnologie gekommen. Vorher haben wir noch gemeinsam mit Freunden eine Zeitschrift in Berlin gegründet, die City, die es noch heute gibt. Und dann bin ich aber durch die, dadurch, dass man journalistisch in der Stadt tätig ist, kommt man nicht mehr zum Studieren. Ne? Weil man kann bei den Rockkonzerten immer vorne sitzen, weil man Pressekarten kriegt, dort wird überall eingeladen auf jede Party. Und jetzt hatte mich aber gerade interessiert zu ergründen, wie die Sprache eigentlich wirklich funktioniert. Und das ging dann an der TU Berlin, wo ich angefangen habe, Sprachwissenschaft, aber auch Informatik, Linguistik und Informatik zu machen. Weil ich wollte, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das so komplex ist, die Sprache und das menschliche Denken, dass man eigentlich das auf dem Computer modellieren muss, dass das gar nicht ausrechenbar ist auf dem Blatt Papier, nicht, wie das Ganze funktioniert. So komplex das System. Ich bin dann also in die USA gegangen mit einem Fulbright-Stipendium, weil ich in Deutschland vor lauter Party und Journalismus nicht mehr zum Studieren gekommen wäre. Und habe dann dort in den USA studiert in Texas, Sprachwissenschaft und AI. Und mein erster Job war am Stanford Research Institute in Stanford, SRI, in einem AI-Center. Da gab es damals schon wirklich ein AI-Center.
Wann war das?
Oh, das war in den 80ern, Anfang 80er. Da gab es schon ein AI-Center und da lief dann schon ein Roboter draußen auf dem Gang und redete immer vor sich hin. Ja, das war ganz toll. Da fühlt man sich natürlich, dass man wirklich am Puls der Zeit ist. Ist man ja auch, nicht? Man ist eigentlich der Zeit voraus. Denn bis das an anderen Stellen in der Welt passierte, dass da so Roboter vor sich hin brabbelnd, Englisch vor sich hin brabbelten, den Gang lang fuhren, das hat noch ein paar Jahrzehnte gedauert. Und das war eigentlich eine sehr spannende Zeit. Habe dann mehrere Jahre, ich habe insgesamt 10 Jahre in den USA verbracht, bin dann zurückgegangen nach Deutschland, habe 2 Jahre bei IBM gearbeitet, Projekte geleitet, auch wieder zum Sprachverstehen, frühe KI, ja, semantisch richtig Sprache zu verstehen. Habe dann einen Ruf auf eine Professur angenommen in Saarbrücken. Und da bin ich deswegen hingegangen, eigentlich wollte ich nie Professor werden, weil es die Gelegenheit gab, diese Professur zu verbinden mit einer Leitungstätigkeit für einen Forschungsbereich am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das war damals in Deutschland, Europa das erste seiner Art und ist ja auch heute noch das größte in Europa. Wir sitzen ja heute auch gerade hier jetzt im Berliner Ableger eigentlich des DFKI, ne? Und Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das hat mich dann nach Saarbrücken gebracht. Dann habe ich sehr lange gelehrt dort und nebenher den Forschungsbereich Sprachtechnologie dort aufgebaut, Natural Language Processing, und habe dann um 2007 rum eigentlich dann gerne ein DFKI in meiner Heimatstadt Berlin aufbauen wollen. Ich habe dann diesen Standort hier angefangen, in dem wir jetzt gerade sitzen, und geleitet mehrere Jahre. Und in der Zeit haben wir sehr viele Forschung betrieben sowohl zu mehrsprachigen Anwendungen von maschineller Übersetzung bis hin zu mehrsprachiger semantischer Suche. Und dann aber auch, was mich eben besonders umtreibt, ist Information und Wissen aus Texten zu ziehen. Also Texte wirklich zu verstehen, nicht bloß irgendwelche Wörter und Begriffe zu erkennen, sondern wirklich zu
kombinieren, sondern wirklich,
Zu wissen, was da drin steht und so, dass Systeme daraus lernen können, ja, oder diesen Inhalt analysieren können. Und da waren wir eigentlich, hatten wir großes Glück auch, dass wir gute internationale Partner hatten. Wir haben zum Beispiel mehrere Jahre im Google Natural Language Understanding Programm mitgearbeitet und dort auch zwei Google Research Awards bekommen und was mit dazu geführt hat, dass Google dann Gesellschafter vom DFKI wurde. Und immer noch ist heute. Ja. Und wir arbeiten immer noch gut zusammen mit denen. Ja, und vor 2,5 Jahren hat es mich dann nach Peking verschlagen.
Was machst du in Peking?
Ja, in Peking mache ich eigentlich eine Menge verschiedener Sachen. Zum einen bin ich immer noch als wissenschaftlicher Direktor beim DFKI, obwohl ich jetzt nicht die Leitung des Berliner Standorts abgegeben habe. Ich versuche aber im Moment die Zusammenarbeit mit China zu fördern. Wir haben dort sehr große Projekte schon von der Industrie. Aber wir überlegen im Moment auch gerade, ob wir uns noch stärker engagieren, weil in China auf dem Gebiet KI so viel passiert, dass wir das Gefühl haben, wir müssen dort enger verbunden sein, ja, mit dem, was dort passiert. Das ist meine eine Geschichte. Dann habe ich selber eine Firma, ein neues Spin-off, war nicht das erste Spin-off, was ich angefangen habe, aufgebaut, was in ein KI-Startup, was in Peking und in Berlin sitzt. Also wir haben eine Gruppe in Berlin, eine in Peking, machen dort nicht überraschend auch wieder was mit Sprache und Wissen zu tun hat, Wissensgrafen und Sprachverstehen. Und dann bin ich nebenbei noch Chief AI Advisor für die Firma Lenovo.
Also mal ganz so nebenbei.
Aber was also nur so einen Tag in der Woche ist.
Nur so einen Tag. Okay, wir fallen direkt richtig viele spannende Fragen eigentlich ein dazu. Bevor wir vielleicht gleich auch ein bisschen mehr auf das Thema China, Deutschland, USA eingehen, weil das ist ja, glaube ich, prädestiniert eigentlich dafür, gerade darüber zu reden, wenn du schon 10 Jahre in Amerika gelebt hast, jetzt in China lebst und auch die Kooperation damit betreibst, würde ich vielleicht davor noch eine Frage stellen, nämlich deine Zeit an der Universität, wo du gelehrt hast. Hast du da irgendwas mitgenommen über genau dieses Thema? Weil ich habe das Gefühl, manchmal in Deutschland, dass an den Universitäten auf einem sehr hohen Niveau gelehrt wird, dass wir das sehr gut können, dass wir auch in Research eigentlich deutschlandweit und auch europaweit sehr gut sind. An den Universitäten aber oft dann der Übergang in die Wirtschaft gar nicht mehr so relevant ist wie in anderen Ländern. Der Praxisbezug manchmal gar nicht so gelehrt wird oder mitgenommen wird und auch nicht so relevant ist oder nicht so hoch geachtet wird. Was ist deine Erfahrung zu diesem Thema? Wie hast du das gesehen als jemand, der lehrt, aber auch schon Praxiserfahrung hatte und auch schon Lehre in Amerika erlebt hat?
Ja, da sprichst du eines der Grundprobleme unserer Forschungslandschaft in Deutschland und in Europa an. Es ist in der Tat so, dass wir in der Grundlagenforschung traditionell wirklich sehr gut sind, dass wir aber oft die Sachen nicht richtig umsetzen können. Es wäre aber falsch, jetzt die Schuld jetzt nur den Wissenschaftlern zu geben, denn erstens am DFKI haben wir immer geschafft, gut mit der Industrie zusammenzuarbeiten, nur eben generell klappt das nicht so gut. Und das hat eben strukturelle und auch forschungspolitische Gründe. Und denn, dass die Deutschen an sich in der Lage sind oder die Europäer das zu tun, sieht man daran, dass viele unserer besten Leute ja dann nach den USA gegangen sind und dort in den ganz großen Silicon Valley Firmen ganz vorne sind oder im autonomen Fahren, in der künstlichen Intelligenz, in der Sprachverarbeitung, im Big Data Bereich. Ja, da sind viele Deutsche ganz vorne. Das heißt, wir haben die schon richtig ausgebildet und die haben auch das Herz auf dem rechten Fleck und haben auch Interesse an den Umsetzung, nur eben ist das nicht gerade eine Stärke der deutschen Politik oder Forschungspolitik der europäischen gewesen, diesen Bereich so zu fördern, dass er dem Lande wirtschaftlichen Nutzen bringt.
Wie siehst du das persönlich? Wie schätzt du das ein, wenn du sagst, dass das auch eine Kulturfrage ist und eine Politikfrage ist?
Ja, ich sehe das so, dass die USA, also der große Bruder in der westlichen Welt, das geschafft hat, eigentlich ursprünglich durch den Kalten Krieg eine Struktur aufzubauen, in der strategisch wichtige Forschungsthemen vorangetrieben werden, selbst wenn sie so anwendungsnahe sind, dass eigentlich man in Europa gesagt hätte, da muss sich ja der Staat raushalten, das soll ja die Wirtschaft alleine tun. Man hat es dort eben aus strategischen Gründen gemacht und gefördert durch die Defense Advanced Research Project Agency, durch DARPA, zum Teil aber auch durch Department of Energy oder auf dem Gebiet von Gesundheitsforschung, Technologie, auch Department of Health. Man hat mir einfach gesagt, nee, wir wollen das aber für das Land haben, aus strategischen Gründen, ja. Und dann sind solche Sachen entstanden, wie das Internet, das autonome Fahren, Siri, alle diese Sachen kommen aus der DARPA-Forschung, ja. Die sind alles Ergebnisse dieser DARPA-Forschung. Und das wurde zum Teil auch von Deutschen mitentwickelt. Die Ideen kamen zum Teil aus Deutschland von einigen dieser Sachen oder Deutsche haben es in den USA weiterentwickelt. Nur Europa fand, dass das nicht die Aufgabe des Staates ist, so etwas zu fördern. Man hat das eben den Amerikanern überlassen. Und als die ersten kommerziell verwertbaren Ergebnisse kamen, hat sich dann in Silicon Valley die berühmte Venture Capital Szene entwickelt. Die hat dann den zweiten Schritt gemacht, nicht? Von den anwendungsfähigen Systemen zu kommerziellen Produkten. Und das heißt also, zwei Stufen haben uns gefehlt. Wir haben die absolute Grundlagenforschung gemacht, dann noch ein bisschen anwendungsorientierte Grundlagenforschung. Dann das letzte Stück zum einsatzfähigen Projekt, zum einsatzfähigen Anwendung und dann die Kommerzialisierung. Diese zwei Schritte haben gefehlt. Ja. Und die Venture Capital Szene konnte sich nicht rausbilden, weil die Forschung davor hier nicht gemacht wurde. Die wurde eben in den USA gemacht oder heute in China auch. Aber bis jetzt nicht in Europa. So, ja. Und dadurch konnte sich dort eben auch so eine große Venture Capital Szene entwickeln und alle haben was davon gehabt. Uns hat's nicht so gestört. Wir haben zwar eine Industrie nach der anderen verloren, aber wir können ja auch Google benutzen und wir können ja auch Facebook benutzen. Wir können ja auch die Apple-Geräte kaufen. Nicht? Wir haben ja einen Apple Store in Berlin. Das heißt also, wir haben dann letztendlich zwar volkswirtschaftlich nicht den Nutzen draus gezogen, aber als Individuen sind wir nicht abgekoppelt in der globalisierten Welt.
Da profitieren wir genauso davon wie viele andere auch. Was mir gerade durch den Kopf geschossen ist, als du meintest, dass das auch vom Staat strategisch gefördert worden ist, bin ich wieder auf das Thema gekommen, über das ich schon gerade eben angedeutet habe, nämlich China. Das ist ja auch irgendwo strategisch gefördert worden, die technologischen Entwicklungen, die daherkommen. Große Investitionen, Strategien vom Staat auch aus.
Ja. In China hat man noch nie das Gefühl gehabt, man muss der Industrie alleine die strategisch wichtige Technologieentwicklung überlassen. Ja, das ist gar nicht im Denken dort drin. Natürlich muss der Staat das machen. Und den großen Klick in China gab es, als AlphaGo den Go-Weltmeister geschlagen hat. Da hatten die Chinesen plötzlich Tränen in den Augen, weil vorher, als Kasparov im Schach geschlagen wurde oder als es zum Beispiel Jeopardy gab, ja, und IBM Watson die Quizmaster der USA geschlagen hat, da haben die Chinesen das nicht so ernst genommen, weil die fanden dieses Quizwissen nicht so sonderlich interessant und Schach war auch nicht, sagen wir mal, das intelligenteste Spiel für die Chinesen.
Das wurde ja auch damals noch mit Brute Force gelöst, mehr oder weniger.
Es war auch noch weniger die Eleganz der heutigen KI, nicht? Als die künstliche Intelligenz die Führung im Go übernommen hat die chinesische Führung, auch wenn die nationale Strategie zur KI erst 2017 entwickelt wurde, oder publiziert wurde, hat eigentlich schon 2,5, 3 Jahre früher angefangen, ganz, ganz konsequent und massiv die KI zu fördern. Sie haben also das schon damals ja mit einer Macht gefördert, die heute in der EU immer noch in der Planung ist. Ja, die soll ja auch demnächst kommen mit der neuen Kommission und dem neuen Rahmenprogramm. Und auch in Deutschland hat man ja das schon vor, dass man auch stärker fördert. Also das kommt aber erst alles sehr, sehr langsam. Und wir haben wertvolle Zeit verloren, sehr viele Jahre.
Glaubst du denn, dass man aus den Maßnahmen, die China getroffen hat, auch vielleicht lernen kann und das selber oder sich dann beschleunigen kann, indem man sagt, ja, das waren Maßnahmen, die wirklich gut gegriffen haben, das waren Maßnahmen, die bei der Unterstützung vielleicht nicht so hilfreich waren oder ein bisschen ins Leere liefen? Kannst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen?
Nee, das kann man auch. Also man kann auch daraus lernen, was genau und wie gefördert wird und was man besser machen kann. Das Erste, was man auch lernen muss, ist eigentlich, man kann jetzt diesen Mechanismus, den man lange Zeit nicht sehen wollte, der ist eigentlich, der verhindert hat, dass Europa mit den USA gemeinsam vorne ist, ja, den muss man jetzt anerkennen. Solange war das ja mit den USA ein Unikat. Das heißt, gab es nur einmal auf der Welt und man konnte dieses Unikat auch anders deuten. Das heißt, wenn man heute mit oder wenn man sich anguckt, die Analysen von Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, warum die USA so erfolgreich waren in den neuen Industrien, wurden eigentlich die echten Ursachen nie richtig adressiert. Das war ja auch ein Unikat, gab es nur einmal, man konnte keine Generalisierung bilden. So, wenn jetzt aber China auch so erfolgreich ist mit dem, jetzt gibt's keine Leugnung mehr an der Stelle. Ja, jetzt darf man diesen Umstand nicht mehr leugnen, dass hier was falsch liegt an der Stelle, dass wirklich ein Problem da ist. Ja. Ich kann ja mal ein Beispiel, soll ich mal ein Beispiel aus der Vergangenheit? Ich sag mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Ja. Das zieht sich dann durch bis China. In den 90er Jahren gab es ein Riesenprojekt in Deutschland vom Bundesministerium für Forschung und Technologie gefördert. Damals noch Forschung und Technologie, heute Wissenschaft und Erziehung und Forschung oder Bildung und Forschung. Damals, und das hieß Verbmobil, da haben wir auch mitgemacht. Das DFKI hatte die Leitung, hatte Professor Walzer geleitet, ich habe auch ein Unterprojekt geleitet. Da waren viele Universitäten bei, es war ein riesiges Projekt, mehr als 100 Millionen hat das gekostet. Die Industrie hat mitgemacht, auch noch Geld dazugegeben. Und damals war Deutschland führend im Bereich Speech-to-Speech, Übersetzung, das heißt, gesprochene Sprache zu übersetzen. Deutschland war damals ganz vorne, ja, so. Dann hat man aber beschlossen, jetzt ist ja eine Anwendung beispielhaft da, jetzt muss die Industrie übernehmen. Die deutsche Industrie hat aber nicht übernommen, hat das Ganze abwandern lassen.
Was ist deine Einschätzung darüber, warum das passiert ist? Warum die Industrie das nicht übernommen
hat? Weil die Industrie fand, dass es noch zu weit weg war eigentlich von, also der Zeithorizont war noch zu lange und die Industrie hatte sogar recht. Aber in den USA hätte die Industrie das auch nicht übernommen. Aber in den USA hat DARPA, die Defense Advanced Research Project Agency, das übernommen. Und einige der Wissenschaftler, die hier vorher bei uns gearbeitet haben, haben dann in den USA gearbeitet und haben Geld aus dem amerikanischen Verteidigungshaushalt bekommen. Die haben die Sache so weit weitergebaut, dass dann Google, hat ein ehemaliger Doktorand von mir, der Thorsten Brandt, hat dann Google Translate gegründet und der hat als erstes den Franz Och eingestellt, der schon bei Verbmobil dabei war, aus Aachen promoviert hatte und dann haben die ein paar aus Erlangen promoviert und in Aachen und Stuttgart promovierten, Karlsruhe eingestellt und hatten ein gutes Team. Das war Google Translate. Google Translate war sehr weit vorne, hatte natürlich nicht nur Deutsche, aber ohne das zentrale System wurde von Deutschen entwickelt. Ja. Und das war dann Google Translate. Und Google Translate, wunderbar, nicht, hat die Führung übernommen in der maschinellen Übersetzung und viele andere haben das Ähnliche gemacht. Vor 3 Wochen habe ich das erste Mal ein System in der Hand gehalten, was wirklich den Verbmobiltraum verwirklicht und dass man also Englisch reinspricht und Chinesisch spricht's raus. Solche Systeme gibt's schon länger, so eine Hardware-Systeme, aber das erste Mal hat eins meinen Anforderungen genügt. Ich habe mir das sofort gekauft und benutze es in Peking täglich. Hier wurde die Technologie dann in China nochmal weiterentwickelt, auch wieder in Staatsunternehmen, was aus einer Universität in Hefei kam. Die Firma heißt iFlyTech, die mit ganz großer staatlicher Unterstützung, auch wieder mit starker Förderung, das Ganze dann so weit entwickelt hat, dass heute wirklich Chinesen sich mit englisch sprechenden Menschen ziemlich gut unterhalten können. Das war der deutsche Traum von Verbmobil aus den 90ern. So, das ist so. Und wenn man sich solche und mehrere andere Geschichten dieser Art genau analysiert, ähnliche Sachen auch im Bereich des autonomen Fahrens, wo auch Deutschland ursprünglich mal sehr weit vorne war, als Google das angefangen hat, war der Stanford-Professor Sebastian Truhn, ja, der in Bonn promoviert hat, der hat diese Abteilung dann übernommen bei Google. Und heute, wenn man nach Peking geht, hat die Firma Baidu die Apollo-Plattform, die auch zum Teil von Daimler und anderen deutschen Autofirmen genutzt wird, fürs autonome Fahren, die sich in China durchsetzt. So, das ist also das Muster haben wir nicht nur einmal. Ich könnte Ihnen noch mehr solche Beispiele nennen. Das ist so, daraus müssen wir eigentlich lernen, nicht? Das heißt also im Moment reicht das nicht mehr in Fernsehansprachen große Zahlen von Milliardenförderung in den Raum zu stellen, die dann nicht stattfinden oder nicht umgesetzt werden, sondern man muss wirklich ganz zielgerichtet diese Erfolgsmodelle auch in Europa einsetzen.
Großartig. Also ich finde das so spannend, gerade wenn man so ein konkretes Beispiel hat und so sieht, wie sich das entwickelt hat über die Jahre hinweg, zu einer Zeit, wo die Technologie einfach noch gar nicht so weit war, aber die Idee schon da war, die Grundlagenforschung geschaffen worden ist und wie sich das dann so entwickelt hat, ist wirklich spannend zu sehen. Und ja, natürlich, ich glaube, man muss einfach daraus lernen. Weil das würde ja jetzt nicht damit aufhören. Wir sind ja auch heute noch ziemlich gut in der Grundlagenforschung.
Ja, aber wenn ich mit einigen Vertretern der Ministerien spreche in Deutschland, ich will da mal ganz offen sein und so, nützt ja nichts drum herum zu reden. Denn ja, wenn wir jetzt groß drum herum reden, verbessern wir ja nichts. Wir müssen schon uns auch ehrlich gegenüber sein, nicht? Dann sind immer noch einige da, die Angst haben, wenn sich das DFKI jetzt stärker engagiert, dass Technologie abfließt. Ja, Technologie fließt ab. Also erstmal muss man sagen, Technologie, Wissen kann gar nicht abfließen. Denn wenn der andere das Wissen hat, hat man selber immer noch. Ja, das ist nicht wie das Wasser in der Badewanne oder Geld kann abfließen, aber Technologie kann nur geteilt werden, nicht? Ja. Oder so. Aber und wenn es wirklich abfließt, hat man was falsch gemacht. Dann hat man Patente den anderen aus Versehen leichtfertig gegeben. Ja, das ist das Erste. Aber zum Zweiten, das zeigt, dass hier immer noch das Denken auf dem falschen Gebiet oder in eine falsche Richtung läuft. Ja, wir sind nicht mehr diejenigen, von denen nur was abfließt. Ja, und wenn was abfließt, dann ist es schon seit Jahrzehnten abgeflossen, nur in eine andere Richtung, ja. Sondern wir sind diejenigen, die nichts umsetzen können bis jetzt, ja. Wir müssen keine Angst haben, dass was abfließt, sondern wir müssen mit den Erfolgreichen der Welt in den USA, in China und in anderen Ländern zu beiderseitigem Nutzen eng zusammenarbeiten, damit wir nicht abgekoppelt werden. Denn da ist immer der Hinweis darauf, auf diese alte Exportbeschränkungsverordnung, die besagt, dass Supercomputer in bestimmte Länder nicht geliefert werden dürfen und man verweist darauf und sagt, man müsste mit der AI was Ähnliches machen. Aber wie sieht's heute aus? Der größte Supercomputer, der im Leibniz-Rechenzentrum in München steht, der größte deutsche, ist in China gebaut. Und in 7 europäischen Ländern ist im Moment der jeweils größte Rechner aus China gekommen. Moment, das heißt, mal, ich glaube, die Leute, die jetzt Angst davor haben, dass durch eine Zusammenarbeit, ja, wir unser Tafelsilber verscherbeln, sind, glaube ich, noch ganz weit weg von der Realität im Denken.
Ja.
In meinem Bürogebäude in China im Moment fährt neben mir oft ein Roboter, nach oben, der den Leuten das Essen bringt. Ja, da ist ein Roboter, der bringt das Essen. Ja, und auf dem Weg. So, das heißt, wir sind. Ich erlebe rund um mich drumherum, ja, und der Zugriff, der Zugang zu vielen Gebäuden, zu einem meiner Büros ist durch Gesichtskontrolle. Da gehe ich nur, und wenn ich auf einer chinesischen Tagung spreche, dann wird mein englischer Vortrag in Realzeit von einer Maschine übersetzt und neben der Bühne auf Chinesisch angezeigt, ja. Das heißt, diese Sachen, die gibt es alle und die laufen im täglichen Einsatz, ja. In Hangzhou wird der Verkehr der Innenstadt durch ein KI-System am Fließen gehalten. Diese Sachen laufen alle. In Peking werden die Großteil der Verkehrsverletzungen durch Kameras, durch KI festgestellt. Ja, ob jemand eine Kreuzung überfahren hat oder einen anderen geschnitten hat, das wird einfach durch KI auf dem Bild erkannt. Ja, und dann werden vollautomatisch die Strafbefehle ausgestellt und nach Hause geschickt. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ja, aber wir sollen naja, nicht länger hier sitzen.
Manche Sachen findet man auf jeden Fall gut. Wenn der Roboter einem Essen bringen kann, das ist schon praktisch, wenn man sich den Gang zur Kantine wirklich sparen möchte.
Aber wir müssen uns davon eben verabschieden, von dieser Idee, dass wir hier Angst haben müssen, dass wir was verlieren. Im Gegenteil, wir müssen jetzt Angst haben, höchstens davor, dass wir nicht mehr mithalten können, wenn wir vor was Angst haben.
Ich habe gerade auch so ein bisschen drüber nachgedacht und meine, es nützt da ja auch nichts, um den heißen Brei herumzureden, sondern man könnte ja doch über Maßnahmen reden. Hast du Ideen für Maßnahmen, um eben diese Hemmschwelle zu sinken? Es geht ja nicht nur um, wie du gerade schon angedeutet hast, es geht ja nicht nur um finanzielle Förderung. Es geht ja nicht nur darum, auch Geld in Aussicht zu stellen oder auch Geld mit an die Hand zu geben, sondern es gibt ja auch irgendwo etwas, was auch kulturell getan werden muss. Hast du Ideen, welche Maßnahmen man da treffen kann?
Ja, naja, also wir müssten die Forschung eben an sehr konkreten Zielen ausrichten und dann nicht riesige Infrastrukturen bauen. Erstmal bei denen eigentlich nur die Leute, die Forschungsgelder kriegen, die sehr geübt sind im Bauen sehr großer Infrastrukturen, weil das meistens nicht diejenigen sind, die in der Technologie die erfolgreichsten sind. Ja, die sind erfolgreich im Geldverbrauchen und im viele Menschen einzustellen, ja, und viele Berichte zu produzieren, aber nicht unbedingt im Erreichen der Ziele. Das heißt, was DARPA gemacht hat, war, das habe ich vorhin vielleicht noch gar nicht, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist nicht einfach das Geld nur auszugeben und zu sagen, hier, ihr habt mal sowas wie das Manhattan-Projekt jetzt für die KI und ihr arbeitet ein paar Jahre dran und dann ist es fertig. So einfach ist das bei der künstlichen Intelligenz und bei der IT-Forschung nicht. Das Ganze klappt dann, wenn ich mehrere Teams oder Verbünde habe, Forschungsverbünde, die im Wettbewerb arbeiten. Das heißt, das, was in der Wirtschaft erfolgreich ist, der Wettbewerb muss auch in der Forschung stärker sein. Das heißt, das nutzt nichts, dass ich jetzt wie vielleicht die EU ein Human Brain Projekt bezahle für 1 Milliarde und dann arbeiten alle einvernehmlich, arbeitsteilig an dem menschlichen Gedächtnis, sondern ich brauche etwas, was bis jetzt in Europa, Deutschland verpönt ist, weil das heißt nämlich, dass ist ja eine Doppelförderung. Hier werden ja zwei Leute für das Gleiche bezahlt. Das darf man nie machen. Das darf man dem Steuerzahler nicht zumuten. Das muss man systematisch und mit Bedacht machen. Ja, denn genauso wie in der Krebsforschung man nicht darauf vertrauen würde, dass nur eine Gruppe an einer Art von Krebs forscht weltweit, würde man keine Ergebnisse haben. So muss man auch dafür sorgen, dass in der IT-Forschung richtiger Wettbewerb entsteht. Also nicht erst in der Kommerzialisierungsphase, sondern auch schon in der Forschungsphase muss viel mehr Wettbewerb bestehen.
Dadurch entsteht dann auch Effizienz.
Ja, dadurch kommt die Effizienz. Dadurch setzen sich die und dafür sorgen, dass es Cross-Fertilization gibt, also dass es, dass sich die gegenseitig auch austauschen und befruchten und gegenseitig mitteilen.
Weil Wissen kann ja nicht abfließen, sondern nur geteilt werden.
Ja, genau. das ist eigentlich die einzige erfolgversprechende Methode. Und das war in der Vergangenheit auch sehr, sehr schwer durchzusetzen auf EU-Ebene. Ich war war der ja sehr häufig Gutachter für Auswahl von Forschungsprojekten. Und immer wenn wir gefordert haben, dass man parallel Sachen fördert und der Beste möge gewinnen, dann wurde einem gesagt, dass man das der Politik und dem Steuerzahler so nicht verkaufen könne. Was aber eigentlich Unfug ist, weil auch aus den Erfolgen derjenigen, die vielleicht nicht gewinnen, kommen ja noch gute Ergebnisse. Ja,
das heißt, das kann man ja auch
das, ja, natürlich. Das, so, das heißt also, wir müssen eigentlich die Forschung ganz anders organisieren.
Gefällt mir. Das sind, glaube ich, radikale Gedanken, aber ich glaube, da kann eine ganze Menge geleistet werden, gerade auf dem Gebiet. Hast du, du hattest eben erwähnt, ganz am Anfang, als du davon erzählt hast, von eurer Kooperation auch in China, dass ihr auch gemeinsame Projekte da schon jetzt am Laufen habt, einige. Kannst du vielleicht ein bisschen was davon erzählen, vielleicht ein Beispiel geben, was ihr da momentan macht?
Ja, zum Beispiel zwischen dem DFKI und der Firma Lenovo, die ich schon erwähnt habe. Lenovo ist ja eine interessante internationale Konzerngruppe, die deswegen so international, so interessant ist, weil sie Technologie aus den USA, zum Teil übrigens sogar aus Japan und aus China miteinander verbindet, denn Lenovo hat ja die IBM PC-Sparte erworben und auch Teil der Datencenter-Sparte von IBM, von denen wiederum ein Teil auch aus Japan kommt und hat auch Motorola erworben, was er vorher mal zu Google gehört hatte. Ja? Also, und so ist es auch, dass die Märkte, aber auch die Mitarbeiter der Firma, auch das Management ist sehr international, ja, der Vorstand von Lenovo. So, das heißt, mit Lenovo haben wir eine sehr gute Kooperation, in der zum Beispiel das DFKI mitwirkt, Chatbots zu bauen, die also in die Kommunikation mit dem Konsumenten dann erledigen können, zum einem großen Teil, jetzt heute schon vollautomatisch im Einsatz, ja, in zum Beispiel in englischsprachigen Ländern. Und auch helfen Google beim Aufbau eines Produktwissensgrafen, ja. Das heißt, diese mächtige Methode der sogenannten Wissensgrafen, dieser semantischen Vernetzung von Wissen, die sich ja bei Google, Baidu, anderen Firmen schon bewährt hat für normale Wissensstrukturierung. Diese Infokästen, die wir sehen bei Google auf der rechten Seite, die kommen immer aus dem Knowledge-Grafen. Und dieses Mittel setzt man jetzt auch, und da hat das DFKI eben Erfahrung ein, um Corporate Knowledge, das heißt das zentrale Wissen von Industriefirmen zu strukturieren über die Produkte und so weiter. Und da gibt es sehr gute Zusammenarbeit, denn das ist auch ein Gebiet, in dem China noch nicht so weit vorne ist, ja, und aber wo wir aber wiederum auch lernen können, dadurch, dass wir KI-Abteilungen, ja, künstlicher Intelligenz in großen chinesischen Firmen zusammenarbeiten, die auf anderen Gebieten wieder sehr weit vorne sind. Das ist also zu gegenseitigem Nutzen. Eine weitere Sache, die ich sehr interessant finde, die ist auch eins der wenigen erfolgreichen Gemeinschaftsprojekte zwischen Deutschland und China, ist ein großes Projekt im Gebiet Industrie 4.0, wo es also auch darum geht, künstliche Intelligenz in die digitale Transformation der Industrie zu bringen. Da arbeitet das deutsche Wirtschaftsministerium durch die GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mit dem chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, MIIT, eng zusammen, und dort bin ich auch in der KI-Expertengruppe und helfe auch mit. Da geht es nämlich darum, dass deutsche Firmen auch wirklich zu beiderseitigem kommerziellen Nutzen auf Augenhöhe zusammenarbeiten in der Digitalisierung der Industrie. Das sind so Projekte, die eigentlich sehr gut laufen, und leider Gottes gibt es in Deutschland natürlich immer auch Gegner dieser engen Zusammenarbeit, die der Meinung sind, dass ein Land sich durchweg erstmal richtig so verhalten sollte, wie wir das von Ländern erwarten, bevor wir enger mit denen zusammenarbeiten können. Und ja, es gibt eben die Pragmatiker eher, die gerne eine Zusammenarbeit wollen und hoffen, dass auch Wandel durch Handel oder Wandel durch Annäherung, durch Zusammenarbeit kommt. Und dann gibt es andere, die der Meinung sind, dass man eigentlich erst anfangen darf, zusammenzuarbeiten, wenn man politisch, ethisch, moralisch voll auf einer Linie ist.
Was würdest du diesen Leuten gerne sagen? Weil, ich meine, du arbeitest zusammen, obwohl du wahrscheinlich nicht alles unterstützt, was nicht China passiert. Das heißt, das ist, finde ich, deine persönliche Meinung.
Naja, meine persönliche Meinung ist natürlich, das ist ganz klar, dass China ist ein sehr heterogenes Land. Die Leute dort in der Industrie denken nicht viel anders als wir. Und die chinesischen AI-Wissenschaftler haben zum Beispiel in diesem Jahr die Pekinger Erklärung rausgegeben, die auch für Privatsphäre und für menschliche Nutzung der KI spricht. Die Menschen dort sind nicht so verschieden von uns. Ja? Ja. Das ist falsch, einfach anzunehmen. Aber es gibt eine andere Wertehierarchie. Deutschland hat durch seine Geschichte des Faschismus und der DDR Angst vor dem starken Staat. Ja, vor zu viel Sicherheit, das ist dann die Staatssicherheit, ja, oder die Gestapo oder was auch immer. Und China hat in der gleichen Zeit, in der wir Faschismus hatten, derzeit ist die erste Demokratie in China kläglich gescheitert, weil der Staat zu schwach war und weil es die ganzen Warlords gab und Millionen Menschen sind umgekommen. So, da haben, also das heißt, in China würden die Menschen immer die Sicherheit an oberste Stelle stellen, ja, die persönliche, und würden sagen, die Privatsphäre kommt da drunter. Erstmal müssen alle sicher sein, ja, das Land muss sicher sein und dann kommt die Privatsphäre. Und in Deutschland würden wir die Privatsphäre und den Datenschutz höher stellen und die Sicherheit tiefer.
Ja.
Ja, das ist einfach, und so gibt es, das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch andere Unterschiede in den Wertehierarchien. Und meiner Meinung nach können wir nicht einfach von vornherein erwarten, dass unsere Wertehierarchie genau so übernommen wird, sondern wir müssen hoffen, dass sich die Wertehierarchien angleichen, weil auch unsere Wertehierarchie in manchen...
Glaubst du, dass das möglich ist, dass die Wertehierarchien sich... Dass
die durch die Erfahrungen, die einzelnen Länder machen, gleichen sich ja auch jetzt schon an, nicht? Okay. Man fasst ja heute schon, in Europa fängt man jetzt an, den Datenschutz pragmatischer aufzufassen. Eine Weile war es ja so, dass die Datenschutzgesetzgebung eigentlich nur die Daten geschützt hat und nicht die Menschen, ja. Die Menschen hatten, naja, das ist doch so, ne? Ja, genau. Man hat ständig irgendwo was angeklickt. Genau, man muss ständig irgendwas anklicken. Ja, ich bin mit allem einverstanden. Aber das heißt ja nicht, dass die Menschen.
Das ist das, was man nach der DSGVO erlebt hat, ne? Dass richtig. Überall nur noch Pop-ups kamen.
Nur Pop-ups. Aber alles. Dadurch, dass die Leute das anklicken, das bringt ja die Leute nicht dazu, wirklich durchzulesen, was in den Bestimmungen steht, wie die Daten verwendet werden. Die Zeit hat ja keiner. Sondern Menschenschutz, ja, ist eigentlich derjenige, der gleiche, den wir im Supermarkt haben, dass ich einkaufen, ich muss was in der Lage sein, in meinen Einkaufswagen zu tun, ohne dass ich das ganze Kleingedruckte auf der Packung lese. Ich muss... Wenn ich Angst haben muss, ja, wenn ich das Kleingedruckte lesen muss und Angst haben muss, dass es, wenn ich das dann zum Munde führe, dass es mich vergiftet, ja, mir Schaden bereitet, dann lebe ich nicht in einem Staat, der mich schützt, ja. So, aber leider ist der Datenschutz so aufgebaut worden auf der Idee, dass der Souverän in jeder Sache selber alles entscheiden muss. Und das ist eine reine Illusion, die klappt sowieso nicht, ja. Keiner liest sich die ganzen allgemeinen Geschäftsbedingungen und die ganzen Datenschutzbedingungen der ganzen Dienste durch, sondern statt dieser Rumklickerei und diesem Trug, dass man, dass der Souverän sich alle diese Texte genau anguckt und jetzt genau informiert ist, muss man ihn einfach gegen Missbrauch schützen. Fertig aus. Ja, ist ganz einfach.
Wie funktioniert das?
Naja, es müsste zum Beispiel so sein, dass der wirkliche Missbrauch. Es gibt ja Datenleaks, die bestraft werden, obwohl sie gar keinen Unfall angerichtet haben, ja, einfach weil sie gegen die Bestimmungen verstoßen haben. Und an anderen Stellen entsteht Unheil, obwohl Leute das richtig alles angeklickt haben, ja, weil sie es nicht sich wirklich durchgelesen haben. Sondern es muss so laufen, dass wirklich der Schaden betrachtet wird, statt jetzt statt dass man dass das Ganze ein Selbstzweck wird, ja, ein Selbstzweck wird, bestimmte Prinzipien einzuhalten. Das Ganze ist eine Prinzipienreiterei. Aber das ist ja nicht so. Alle diese Dinge, Datenschutz, sogar die Demokratie, sind ja ein Mittel zum Zweck. Die sind ja nicht alle das Endziel, ne? Sondern wir wollen ja, dass die Menschen glücklich sind, dass die Menschen zufrieden sind, ihnen gut geht, dass sie geschützt sind.
Ohne Schaden zu
haben. Das wollen wir eigentlich, nicht? Bei uns ist oft so, dass sich diese Ziele dann verselbstständigen, nicht? Und von dem her, und da sind die Chinesen sehr viel pragmatischer natürlich, die sind sehr viel pragmatischer, die sagen, was uns jetzt im Moment kein Unheil anrichtet, das lösen wir später. Die würden sagen, jetzt probieren wir erstmal das autonome Fahren aus auf den Straßen und sobald da Probleme kommen, müssen wir einschreiten und regulieren. Ja? In Deutschland muss die Regulierung fertig sein, bevor das erste Auto auf die Straße fährt.
Und dann kommt man trotzdem in denselben Prozess, wo man sie da anpassen muss.
Weil natürlich
Dinge kommen, die man nicht einschätzen konnte.
Weil genauso wie bei den Bezahlsystemen oder bei unserem wunderbaren maschinenlesbaren Personalausweis mit seinen 7 Sicherheitsfaktoren, ja, keiner vorhersehen kann, was nachher passiert oder beziehungsweise die Sachen so absichert, dass kein Mensch mehr sie benutzen kann. Nicht? Wer benutzt dann heute schon diesen wunderbar entworfenen maschinenlesbaren Personalausweis zum Identifizieren und zum Unterschreiben? Ja, das hat ja kaum einer freigeschaltet.
Das stimmt. Ich habe das damals auch durchgelesen, diese Funktion nach dem ersten Mal. Naja, eigentlich ist das eine coole Möglichkeit. Und dann habe ich mir durchgelesen, was man dafür alles machen musste. Und dann habe ich die Lust verloren.
Ja, und so wird es wieder sein mit dem autonomen Fahren. Es werden so viele Regeln eingebaut, dass zum Schluss ja diese ganzen Regeln zu erfüllen wird. Es ist nicht alles falsch. Also es ist schon richtig, dass Europa eine Vorreiterrolle in der ethischen, menschzentrierten KI haben soll. Das Europa hat die menschenwürdigsten Städte. Warum soll es nicht auch die menschenwürdigste KI haben? Ja,
man hat ja auch begonnen, überhaupt mal einen Schritt in diese Richtung gemacht und diese Diskussion auch irgendwo mit gestartet.
Und das finde ich sehr gut, denn wir hatten zum Beispiel hier in Berlin, als wir Berlin gegründet hatten, das war lange bevor die EU auf das Thema gestiegen ist, war unser Leitthema für DFKI Berlin Human-Centered AI. Das haben wir hier in Berlin schon seit über 10 Jahren gemacht. Nicht? Und wir haben also versucht, immer das unter den Gesichtspunkten, also der Ethik, aber auch des tatsächlichen Nutzens, ja, für den Einzelnen zu sehen, die künstliche Intelligenz und Gefahren abzuwenden. Da soll Europa schon eine führende Rolle übernehmen. Nur ist es leider so, dass wir sehr viele selbsternannte Experten auf dem Gebiet der Ethik und der Prinzipien haben, die dann daraus zum Schluss eine so viele Straßensperren errichten, dass eigentlich der Verkehr nicht mehr läuft.
Schön. du lebst ja jetzt schon, das hattest du ja am Anfang auch, während du also von deinem Lebenslauf erzählt hast, erwähnt, schon etwas mehr als 2 Jahre jetzt in Peking. Du hast auch gerade schon etwas von deiner Erfahrung erzählt, was da so passiert, was da eigentlich möglich ist, wie Technologie da schon wirklich im Alltag verankert ist. Mich interessiert, ob du da noch Beispiele für hast, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, was ich auch sehr spannend fände, wir reden ganz oft darüber, wie wir China wahrnehmen, wie wir USA wahrnehmen, wie wir uns im Vergleich sehen und nehmen uns da auch, glaube ich, ganz oft selbst als den Mittelpunkt der Welt wahr, indem wir dann sagen, wir haben alles verpasst und wir schauen da sehr, sehr auf uns zentriert und versuchen uns zu vergleichen. Was mich interessiert ist, aus chinesischer Perspektive, wie werden da die Entwicklungen wahrgenommen? Wie sehen Chinesen das? Wie sehen Chinesen Europa? Wie sehen Chinesen die USA? Was ist da die Wahrnehmung aus chinesischer Perspektive und welche Erfahrungen hast du da auch als
Also die China hat Europa sehr lange übersehen eigentlich. Das heißt, stimmt natürlich nicht ganz. Die Chinesen lieben an Deutschland den Fußball, die Autos und die Qualität von bestimmten Produkten, wie WMF-Produkte zum Beispiel. Also, und sie mögen auch Deutschland sehr. Deutschland zum Beispiel ist sehr populär in China, ne? Aber man traut Deutschland nicht viel zu. Also man traut ihnen zu, dass die gute Produkte bauen, sehr wohl überlegt sind. Aber irgendwie hat man schon mitgekriegt, dass eigentlich seit einer ganzen Reihe von Jahren eigentlich nichts Neues mehr kommt, nicht? Denn es kommen Es gibt immer eine neue E-Klasse und eine neue S-Klasse, aber aber kommen richtig neue Sachen aus Deutschland eigentlich eher nicht, ne? Und das aber aus den USA natürlich ständig, ja, aus den. So, das heißt, das ist ein Grund, ein anderer Grund, warum die Chinesen sehr einseitig ausgerichtet sind, ist natürlich Hollywood, ne? Das heißt, jeder Chinese weiß genau, wie ein amerikanisches Vorstadt, wie ein Suburban Home aussieht. Ja, die würden da reingehen können und die Küche finden, ne? Die Chinesen, obwohl keiner von ihnen in so einem Ding wohnt. Alle wohnen in Hochhäusern oder in Mehrfamilienhäusern, aber jeder kennt sich aus und jeder kennt sich aus in so einem Suburban Home, ja, in USA und versucht auch die amerikanischen Hochzeitsgebräuche nachzumachen und so weiter. Nicht? Also das heißt, und dadurch, dass die Amerikaner eben diesen Brain Drain hatten, aus der ganzen Welt sich die guten Leute geholt haben, dadurch ist natürlich auch ihr Universitätssystem und dass die Amerikaner auch ihre Universitäten höher schätzen, ja, als wir unsere Universitäten, nicht? Also wenn man sich das alleine mal...
Die Ivy League.
Ja, das ist nicht nur die Ivy League. Man guckt sich irgendeine Staatsuniversität an, von Illinois vielleicht, und vergleicht die mit der Ruhr-Universität Bochum, einfach mal die Gebäude und die Landschaft, ja. Dann okay, ist... Ja, und man guckt, was die Studenten so im Durchschnitt leisten müssen, ja, die Leistungsanforderungen und so. Das ist einfach, das heißt, die USA sind für die Chinesen, weil die Chinesen auch sehr bildungsorientiert und sehr ambitioniert sind, sind für die das Leitbild. Das ist Hollywood, das ist das amerikanische Unisystem. Fast die gesamte chinesische Führungsschicht hat die Kinder zum Studieren nach USA geschickt. Und wenn mal einer nicht nach USA geht, dann vielleicht nach Australien. Aber an Deutschland denkt gar keiner, ja. Also Deutschland und Europa ist eigentlich, vielleicht mit Ausnahme von Cambridge und okay, Oxford, das, ja. Das, ja. Aber
Namen die ja. Historia.
Aber so, das heißt also, die Chinesen haben eine Sicht. So, jetzt kommt aber der Handelskrieg. Jetzt beginnt also der Handelskrieg plötzlich merkt eben auch China, dass es andere Länder noch braucht. Jetzt hat China, was die Entwicklungsländer angeht und die Länder, die zwischen China und Europa liegen, unheimlich kluge Sachen gemacht, die eigentlich Europa seit langem verpasst hatte. Nämlich diese Länder langsam einen nach dem anderen irgendwie zu umarmen und durch diese Belt and Road, ja, die neue Seidenstraße, ja. Die Belt and Road Initiative, hat man also versucht, durch Gemeinschaftsprojekte, Darlehen, langsam sich von China vorzuarbeiten und durch die Afrikapolitik, ne? So, das heißt aber jetzt durch den Handelskrieg wird aber plötzlich Europa selbst ganz wertvoll. So, das heißt also, China operiert im Moment, denke ich, in vielem weitaus strategischer, geopolitisch strategischer und überlegter. Und eigentlich wird China, also eigentlich erwächst aus dieser ganzen Konstellation eine riesige Chance für Europa, dann doch mal wieder aufzuholen, ja. Und aber ich bin im Moment nicht so optimistisch, dass Europa diese Chance ergreifen wird. Ja, dass eigentlich, es gäbe im Moment eine sehr, sehr große Chance in dieser ganzen geänderten geopolitischen Situation, dieser hochstilisierten Rivalität zwischen China und USA, gilt übrigens auch fürs Gebiet der KI, nicht? Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, einer der bekanntesten KI-Spezialisten aus China, Kai-Fu Lee, ja, ja. Ne? Der hat dieses Buch geschrieben, AI Superpowers, in dem er also die USA und China so gegeneinander stellt, und dann Journalisten hat er gesagt, Europa hat ja noch nicht mal Chance auf eine Bronzemedaille in dem Rennen zwischen den beiden. Ja. Und ja. Das heißt, im Moment gilt das Gleiche auch. Aber durch diese Fokussierung oder die auf einen Rivalen, ja, hat China im Moment, und das sieht man ja auch an den Anstrengungen, die chinesische Führung in Richtung Europa unternimmt, ja, Europa hat im Moment eine Chance, und die Chinesen sind sehr, sehr pragmatisch. Wenn man richtig verhandelt und selber pragmatisch rangeht und sich auch nicht einschüchtern lässt, denke ich, kann man auch auf Augenhöhe zu gegenseitigem Nutzen zusammenarbeiten. Ja, also das nochmal zur Frage, was China, glaube ich, hat eine eine sehr, sehr wohl überlegte geopolitische Strategie, die hier so ein bisschen manchmal im Parteiengezänk, da soll man jetzt da eingreifen oder dem helfen und zum Schluss macht man lieber mal gar nichts und so, ein bisschen erstickt wird. Ne? Die, und in China, gut, das, die, man hat die Vorteile nicht der Konsensgesellschaft, aber man hat auch nicht der Nachteile. Das heißt, man kann geopolitisch handeln, ja, ohne durch irgendeinen Juniorpartner einer Koalition oder einer Opposition daran gehindert zu werden.
Ich finde das persönlich so spannend, wenn man mit einem Menschen redet, der in einem anderen Land gelebt hat und man merkt, dass er wirklich sich mit den Menschen so auseinandergesetzt hat, dass er verstanden hat, dass sie anders denken und anders leben, aber dass es auch gut ist. Dass es auch gute Seiten hat, wenn man so in einer Position ist, zu merken, dass unterschiedliche Wertesysteme auch bereichernd sind einfach. Wenn man das wirklich merkt an der Art und Weise, wie ein Mensch redet und denkt. Und ich hatte dich auch schon im Vorfeld vor diesem Gespräch für unsere Zuhörer gefragt, ob du dir vorstellen könntest, längerfristig in China zu leben. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, worauf das jetzt bei dir so ein bisschen ankommt, was du da siehst, welche Zukunftsentwicklung du da auch abschätzt.
Einerseits, was die Entwicklung in der Technologie, in der Industrie, im urbanen Leben angeht, ja, ne, kann ich mir wirklich vorstellen. Es entwickeln sich ja ganz viele Sachen, die werden ja hier in der Presse nur nicht so berichtet, auch zum Positiven, nicht? Zum Beispiel, nachdem die Luftverschmutzung offen adressiert wurde, ja, adressiert in dem Sinne, dass die Werte, alle Emissionswerte, alle Luftqualitätswerte sind offen, ja, von jedem Ort in China offen verfügbar. Und seitdem haben sich Sachen geändert. Da wurde auch ein Bürgermeister von China, von Peking, ein Oberbürgermeister von Peking wurde abgesetzt, weil er nicht geschafft hat, die Ziele in der Luftqualität einzuhalten. Ja. Und der Neue jetzt gibt sich ganz große Mühe und wir hatten ein viel besseres letztes Jahr, als es noch vor 2-3 Jahren war. Also Sachen ändern sich. Oder die Wiederaufforstung in China. Ja. In China wird ungefähr so viel wieder aufgeforstet, wie in Brasilien zerstört wird, ja.
Und das ist heftig. Ja. Das finde ich gerade wirklich überraschend, weil in vielen anderen Ländern, also Brasilien ist ja heftig durch die Medien gegangen, aber es ist ja nicht nur Brasilien. In Bolivien, Ecuador passieren ja ähnliche Geschichten. Und Trump versucht ja jetzt auch schon eine ganze Weile in Alaska die Geschichten da freizulegen, dass man da ein bisschen Waldgebiete wirtschaftlich nutzen kann. Und in Sibirien gibt es ja auch Brandrodung genauso von riesigen Flächen von Wäldern. Das geht noch nicht so heftig durch die Medien. Ich finde das verrückt, dass aber in China genau das Gegenteil passiert.
Ja, es passiert
wo Gegenteil. Im Rest der Welt der Nachhaltigkeitsgedanke da noch gar nicht so angekommen ist, sondern immer noch so die wirtschaftliche.
Ja. China hat eine Aufforstung betrieben in einem Ausmaß, was hier gar nicht bekannt ist. Ja, es ist einfach unglaublich, was da passiert ist. Ja, noch nie in der Menschheitsgeschichte etwas Ähnliches passiert. Ja, es ist einmalig bis jetzt.
Wie schaffen die das? Also oder wie gehen die da vor? Gehen die da? Also ist, ich frage mich, ob die da auch ihre technologischen Fortschritte damit benutzen.
Zum Teil auch. Ja, wird jetzt auch benutzt. Also es gibt sogar Einsatz von KI übrigens. Ja, nee, wirklich. Also es gibt jetzt schon in der Satellitenbeobachtung gibt es einfach durch künstliche Intelligenz, durch Lernverfahren wird verglichen, werden verschiedene Faktoren jetzt verglichen, verschiedene Projekte, die ein bisschen anders ausgerichtet sind, weil es ja auch darum geht, dass man nicht bloß einfach eine Baumschule mal pflanzen will, sondern man will ein Ökosystem schaffen, was sich dann auch selbst nachhaltig erneuert. Ne? Das macht man sehr viel mit Satellitenbeobachtung auch und vergleicht jetzt schon verschiedene Projekte miteinander und versucht dann die Erfolgsfaktoren zu ergründen. Aber das ist nur eine Geschichte. Es ist zum anderen auch eben wieder ganz großflächige staatliche Förderung auf mehreren Ebenen. Von Distrikt über Stadt und Provinz bis zur nationalen Regierung und dann eben auch die Mobilisierung von großen Mengen von Menschen, denen man dieses Ziel gibt und die dann auch sehr stolz darauf sind, dass sie mitgewirkt haben. Ja, das ist auch so eine Sache, die wir das letzte Mal, glaube ich, im Wirtschaftswunder hatten oder vielleicht dann noch ab alle paar Jahre mal bei der Weltmeisterschaft im Fußball kommt sie hoch. Aber die allgemeine Begeisterung für irgendwie gemeinsame Ziele, ja, die ist auch mal etwas verloren gegangen. Aber die Chinesen haben die, sind sehr stolz drauf auf das, was in ihrem Land passiert. Und deswegen finden sie es auch manchmal nicht so schön, dass das Land in der Presse so schlecht bei wegkommt, weil vielleicht die Staatsführung zu strenge. Ja, in der internationalen, nicht? In der internationalen Presse, weil eben bestimmte Maßnahmen der Staatsführung dann doch so hoch bewertet werden, dass man über das Social Scoring, obwohl es noch nicht mal eingeführt ist, man weiß noch gar nicht, wie es wird, ja, so viel geschrieben hat, aber über solche Mammutprojekte wie die Wiederaufforstung, ja, oder die Verbesserung der medizinischen Infrastruktur, ja, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, die Arbeitsgesetzgebung. China hat fast 1:1 die deutsche Arbeitsgesetzgebung kopiert, ja, und hat die gleichen Kündigungsschutz, die gleichen Sachen eingeführt. Darüber steht doch in der Presse hier gar nichts, ja. Das heißt, die Berichterstattung in Deutschland ist so einseitig, dass die Chinesen sie dann zum Schluss auch nicht mehr ernst nehmen, ja. Das dann muss man leider sagen, ja. Es gibt,
verrückt.
Ja. Das heißt, wir müssen wirklich ein bisschen aufpassen. Wir erwarten eben, dass bestimmte unserer Standards, zu denen wir auch stehen, ich auch, ja, dass die sich weltweit durchsetzen. Aber wir vergessen manchmal darüber, ganz, ganz wichtige, große Dinge überhaupt nur zu erwähnen, die ganz wichtig, also die, wir würden lieber ganze Zeitungen füllen mit einem Brand in Brasilien, als auch nur eine Erwähnung dieser gewaltigen Wiederaufforstung, ja. Oder wir würden lieber, es wird in der Presse ganz stark berichtet, dass in der Firma Foxconn vor zwei Jahren, sich viele Mitarbeiter unter Stress das Leben genommen haben, dass also ganz schlimme Arbeitsbedingungen herrschten. Aber über die wahnsinnigen Verbesserungen sowohl im Gehaltsgefüge als auch im Kündigungsschutz und so weiter, die wir wirklich, ich kenne das ja, ich habe ja in China eine Firma, ich weiß also, wie streng das gehandhabt wird, ja, über die spricht man hier gar nicht. Sehr, sehr einseitig, nicht? Man muss. So, aber jetzt nochmal zu der Frage zurück. Ja. Ich könnte mir vorstellen, da länger zu wohnen zu bleiben, aber in der Tat, keiner kann ganz genau wissen, wie sich China in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wenn im nächsten Jahr das Social Scoring eingeführt wird und bestimmte neue Gesetze zur weiteren Liberalisierung, Öffnung der Märkte, auch der Investitionen, auch der Investitionsmärkte in beide Richtungen. Und wir müssen sehen, wie der Staat im Moment diese Kontrollmechanismen, die jetzt da sind, einsetzt. Ja, die sind wahnsinnige Kontrollmechanismen, wie zum Beispiel dieses Netz von Kameras, was ganz China überzieht, ja, was im Moment eingesetzt wird, um den Verkehr sicherer zu machen, ja, und Verbrechen zu bekämpfen. Aber wir müssen das abwarten. Und ob China wirklich so lebenswert bleibt oder noch lebenswerter wird, muss man immer wieder neu untersuchen. Und ich denke, das nächste Jahr wird sehr ausschlaggebend werden.
Gerade wegen dem Social Scoring?
Wegen einer Reihe von Dingen. Also Social Scoring, aber auch China, was jetzt im nächsten Jahr die ganzen Versprechen umsetzen wird. Es wird ja auch das neue Joint Venture Gesetz geben, was besser für westliche Unternehmen ist. Es will die Negativliste noch weiter verringern, die im Moment verhindert, dass Investitionen in bestimmten landespolitisch wichtigen Bereichen getätigt werden aus dem Ausland und so weiter. Also sind ganz viele Dinge, die auf dem Programm stehen. Ja, ganz viele Dinge, die im Moment auf dem Programm stehen, und wir müssen sehen, wie die umgesetzt werden. Und dann wird man sehen, ob, wenn es in die richtige Richtung geht, die finanziellen Anreize, die China dann für Ausländer schaffen wird, also die sind jetzt schon in der Mache, werden auch umgesetzt, werden immens sein. Das heißt, kann schon sein, dass in einem Jahr entweder China wegen einer zu restriktiven Kontrollpolitik nicht mehr lebenswert ist, kann aber auch passieren, dass es sehr lebenswert sein wird. Und dass wir das erste Mal trotz der Sprachhindernisse eine Expertenwanderung sehen werden nach China.
Glaubst du denn, also ich meine, Sprache ist jetzt genau eigentlich dein Bereich, auch dein Leidenschaftsbereich. Wie schätzt du das dann ein, wenn du sagst, dass das ja auch ein Hindernis sein könnte? Gerade so moderne Technologie würde der aber auch unterstützen können. Das, du hast es ja gerade gesagt, du hast hier vor kurzem das erste Mal etwas gekauft, was auch deinen Ansprüchen genügt, wo du auf Deutsch reinredest und es auf Mandarin rausspricht.
Ja.
Glaubst du, sowas kann da helfen? Oder?
Ja, kann sehr helfen. Übrigens, dieses Gerät kann nicht nur Mandarin, das kann ganz viele Sprachen übrigens.
Ja, hab ich
und das kann auch 6 Dialekte des Chinesischen. Ja, es kann alles. Ach, dieses System ist wirklich hervorragend. Ja. Also, ich will es jetzt nicht, will jetzt keine Werbung machen für ein bestimmtes Produkt hier. Nein, gar nicht.
Gesagt,
das System ist wirklich äußerst beeindruckend. Äußerst beeindruckend. Ja. Nee, aber... das stimmt, dass die, natürlich wird die Technologie mithelfen, Sprachbarrieren zu überwinden, aber die große Änderung wird durch die junge Generation kommen. Es ist heute schon so, dass die jeder versucht, sein Kind in den Kindergarten zu bringen, der auch Englisch spricht, ja. Also wenn es geht, die Mittelschicht versucht, die Kinder schon von, weil sie wissen, dass das wie für uns das Chinesisch ist, sind für die auch die westlichen Sprachen sehr schwer. Und je früher man anfängt, desto besser. Und die Leute in China wissen das genau, ja, dass so wie in Deutschland jetzt bestimmte Doktorandenprogramme oder manche Masterprogramme in den Hightech-Gebieten alle auf Englisch gelehrt werden, damit wir überhaupt international sind, auch internationale Studenten haben. So fängt China jetzt auch damit an. Noch geht das nicht, weil noch sind es zu wenige. Aber es ändert sich von Jahr zu Jahr, weil immer mehr Jüngere nachwachsen, die dann auch besser Englisch können. Man braucht
ja auch das Lehrpersonal, das sich damit dann genauso
wohlfühlt. Richtig, das dauert sehr, sehr lange. Aber es wird kommen, ja, es ist sehr zäh, diese Geschichte ist sehr zäh, aber ich glaube, wenn man dort, wenn wir ein Beispiel sagen, Baidu hat ungefähr 3000 Leute, die in der KI-Gruppe arbeiten, ja, 3000 KI, wenn man dort als Ausländer hinkommen würde, das ist jetzt eine rein chinesische Gruppe, man kann ja nicht mit dem mit dem Gerät, was man in der Hand hält, an der Diskussion teilnehmen.
Nee,
das heißt, dort ist es immer noch so, dass wenn man reinkommt und nicht Chinesisch kann, ist man draußen. Also es bringt gar nichts. Ich würde keinem raten, Baidu hat ein tolles Forschungszentrum in den USA, da kann man sich bewerben, aber nach Baidu in China zu gehen, geht nicht. Ja? Lenovo zum Beispiel was ganz anderes. Ja? Lenovo ist zweisprachig, man kann absolut in Lenovo arbeiten, ja, als Ausländer, weil alle geschriebene Kommunikation ist zumindest auch in Englisch, ja, manchmal nur in Englisch. Ja? So, das heißt, wenn sich das durchsetzt, Huawei ist so in der Mitte zwischen beiden. Also wenn sich das mehr durchsetzt in anderen Firmen, dann wird China sich öffnen, trotz dieser Riesenbarriere, die man hat mit der eigenen Sprache.
Ist ja noch offen für internationales Talent einfach.
Ja. Aber das ist in der Tat ist das ein ganz, ganz großes Handicap, ja. Das heißt also, in China wird man wahrscheinlich noch mehr Geld ausgeben müssen, um die Experten zu kriegen. In den USA mussten die vielleicht nur den Europäern vielleicht mal 10-20% mehr zahlen, aber China muss wahrscheinlich noch was drauflegen.
Ja, um dann dahin zu kommen. Ja. Verrückt. Ja, mir ist gerade so ein Gedanke dazwischen geschossen, nämlich auch wieder der Vergleich zu Deutschland zurück, gerade was so das Thema Sprachbarriere angeht. Weil eigentlich würde man ja erwarten, bei uns gibt es das weniger oder kaum noch. Gerade du als Berliner kennst es wahrscheinlich gar nicht. Aber wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, als wir einen Praktikanten einstellen wollten, der aus Indien kam, und der nur Englisch gesprochen hat. Er war super qualifiziert, super intelligenter junger Bursche. Wir haben ihn sehr, sehr gerne genommen. Und er hat uns erzählt, dass seine Erfahrung in Deutschland bei der Suche nach einem Praktikumsplatz, auch dann im Anschluss für seine Masterarbeit, gar nicht mal so einfach war. Er hatte nämlich zum Beispiel auch die Zusage bei einem Data Science Team eines der größten deutschen OEM-Autoherstellers. Zunächst, bis das Team die Rückmeldung gegeben hat, nee, der spricht nur Englisch, das funktioniert bei uns nicht.
Ja, es ist immer noch so in vielen, nicht? Ich habe damals das so ein bisschen von der Seite beobachtet. Daimler ist ja auch einer der Gesellschafter vom DFKI. Und als es mal eine Weile diese fehlgeschlagene Ehe mit Chrysler gab, da wurde ja die gesamte Firma umgestellt auf Englisch und alles musste auf Englisch sein. Das war für diese schwäbischen Technikerarbeitsgruppen. Es war einfach die Hölle. Ja, es war die Hölle für die, die haben noch nicht mal Hochdeutsch.
Die Dinge, die sie seit 25 Jahren halt in ihrem Dialekt gemacht haben und erledigen konnten,
das plötzlich. Das sollte plötzlich auch auf Englisch passieren. Und, aber wenn man das gut macht, bei Lenovo hatte das den Erfolg, die Nebenwirkung, dass das HR, das Human Resources Department, durch diese Herausforderung dieser kulturellen und sprachlichen Zusammenführung so stark geworden ist, dass eigentlich Lenovo heute so ein bisschen in China so eine Rolle spielt, wie es früher mal IBM im Westen gespielt hat, nämlich so ein super Arbeitgeber zu sein, ja, der auf Inklusion, Diversität, Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen, Teambildung, Vertrauensbildung so viel Wert legt, dass das, ja, aber das ist ein Nebeneffekt, der kommt, wenn man solche Barrieren überwindet. Ja,
nicht? Wenn man halt internationalisiert, und zwar wirklich bis quasi in die Tiefen des Unternehmens hinein.
Deswegen denke ich, es ist eigentlich, und ich meine, eine ähnliche Sache ist auch bei Google, gehört das auch zur DNA, ne? Bei Google, diese Inklusion und die Diversität und so. Also das macht Unternehmen schon sehr erfolgreich. Und das heißt einerseits ja, im Moment das ganz große Handicap, aber an den Stellen, wo es überwunden wird, zum Beispiel Microsoft Research Asia in Peking, ist asienweit die erfolgreichste Forschungszentrum in ganz Asien. Ja, das ist auch ein immer auf Diversität, Inklusion und Mehrsprachigkeit beharrendes, vertrauendes Forschungsgebilde, ja, was wirklich auch richtig gut funktioniert.
Gefällt mir. Langsam nähern wir uns dem Ende der Episode. Bevor ich dir die letzte Frage stelle, die bei allen unseren Gästen immer dieselbe ist, möchte ich auf eine Sache nämlich ganz kurz eingehen. Nämlich was mich in diesem Gespräch wirklich beeindruckt hat, war diese riesige Maßnahme zur Wiederaufforstung in China. Mhm. Weil ich das gar nicht wusste und auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte und gar nicht kannte. Mhm. Gibt es Dinge, wo du sagst, also ich meine, Nachhaltigkeit ist jetzt auch in Deutschland ein Riesenthema, wo du sagst, das könnten wir auch vielleicht tun mit der Technologie, die wir haben, oder uns abgucken, weil ich meine, man sieht da ja mehrere Beispiele, die du auch gerade ernannt hattest, zum Beispiel die Steuerung des Verkehrsflusses. Glaubst du, es gibt irgendwelche Dinge, die man sich da abgucken kann, die man auch in Deutschland tun kann, die irgendwie möglich sind, oder Dinge, die du siehst, die in China nicht möglich sind, aber hier möglich wären, wo man diesen Gedanken hier, wo man da lernen könnte auf der einen Seite, oder wo man selber was tun könnte?
Ja. Ja, gewiss gibt's die auch in der künstlichen Intelligenz, aber ich will jetzt gar nicht so die esoterischen Dinge oder die, sagen wir mal, noch mehr erst in der Zukunft relevanten Dinge im Bereich der KI ansprechen. Nehmen wir doch einfach mal die Dinge, die heute schon eine ganz große Rolle spielen. Da ist es ja so, dass die in China haben wir einerseits eine staatliche Bürokratie, die bestimmte Sachen sehr, sehr schwer macht. Zum Beispiel Geld zu überweisen aus China in ein ins Ausland, ja, ist eine ganz schwierige Geschichte, ja. Die erfordert sehr viel Papierkram, Zeit und Geduld, ja. Das ist wirklich nicht so einfach, ja. Das ist sehr kompliziert. Und andererseits hat der normale Chinese damit nichts zu tun, und der normale Chinese benutzt diese Bezahlsysteme, die viel leichter sind als die hier. Und wir müssten wirklich stärker, als uns immer am Worst Case zu orientieren, immer zu sagen, was kann denn schief gehen, ja, wenn hier irgendwo betrogen wird, wie viele Sicherheitsfaktoren muss ich einbauen bei jedem Bezahlvorgang, könnte man einfach davon lernen, dass ein Land von der Größe von China das geschafft hat, mit diesem Alipay und WeChat Pay, so zwanglos umzugehen, ohne dass großer Schaden entsteht. Ich habe noch keinen getroffen, der damit einen Schaden hat. Und auch Alipay selbst und WeChat Pay selbst sind äußerst erfolgreich finanziell. Es hat also keiner einen Schaden davon, obwohl es denkbar einfach ist. Das heißt, wenn ich meine Mitarbeiterin, die für mich Geld ausgelegt hat, Geld geben will, dann wähle ich mir die einfach in WeChat, ja, diesem Kommunikationsinstrument, was somit das Wichtigste für ganz China ist. Es ist eigentlich das wichtigste Computer, ne? Die zentrale Plattform der gesamten Kommunikation des Landes ist WeChat. Da gehe ich einfach nur, klicke auf ihren Namen. Und dann klicke ich noch einmal auf ein Plus und dann auf Überweisung und tippe die Summe ein und in einer Sekunde hat sie das Geld auf ihrem Konto. So einfach ist das. So wird dort Geld überwiesen. Das heißt, und selbst an Stellen, wo ich das nicht für möglich gehalten habe, zum Beispiel meine Frau kam auf dem Flughafen, kam an und ich wollte ihr schnell Blumen kaufen und sehe eine Frau am Straßenrand Blumen verkaufen. Ich hatte nicht die Zeit, noch ein Blumengeschäft zu suchen. Ja. Kaufe ich die Blumen, dann fällt mir ein, ich bin ja in China, ich habe ja gar kein Kleingeld mit, ja, weil man in China eben kein Geld mehr mit hat. Man bezahlt ja mit dem Telefon. Und dann schiebt die diesen Holzblock, auf dem die Blumen stehen, zur Seite und dann ist da der QR-Code. Und ich halte einfach drauf und habe die Blumen so bezahlt. Ja. Ich glaube, die hätte gar kein Geld gewollt. Sie wollte
genau diesen Bezahlvorgang.
Ja, weil, also das heißt, also und in der gleichen Zeit, in der man hier durch EU-Verordnung das Bezahlen jetzt noch komplexer gemacht hat, ja, durch ein weiteres Sicherheitsmerkmal, vielleicht ist es nötig, vielleicht nicht, ich kenne die Zahlen nicht, scheint es in China nicht nötig zu sein, obwohl es eigentlich ein Land ist, in dem das Vertrauen sehr gering ist. Das Vertrauen zwischen Menschen noch sehr gering ist, ja. Trotzdem, wo man alles im Voraus bezahlen muss. Jeden Arzt, ja, jedes bisschen. Also der Arzt wird einen noch nicht mal angucken, ohne dass man bezahlt hat vorher. Ja. So, das heißt, eigentlich ist kein Vertrauen da. Aber andererseits ist das Bezahlen wieder so puppenleicht, ja, dass ich einfach nur den auf dessen QR-Code oder ihm meinen QR-Code hinhalte und dann ist eben bezahlt. Nicht? Also ich muss kein Geld ziehen oder keine Kreditkarte durchziehen oder ich muss alles
keine
das Nummern
nicht austauschen, machen. Keine IBAN austauschen, gerne.
Und dieses WeChat, genau, sie sagt ja schon, das ist die Kommunikationsplattform des ganzen Landes. Also heute ist es auch so, wenn ich jemanden kennenlerne, ist völlig egal wo, Visitenkarten sind nicht wichtig, sondern man tauscht WeChat aus und ist danach miteinander verbunden. Nicht? Man zeigt dem anderen QR-Code, der liest den ein und dann braucht man auch keine Karten mehr aus, man ist ja dann verbunden eigentlich. Und dieses WeChat, mit dem werden die ganze Firmenkommunikation läuft über WeChat-Gruppen. Ja? Das heißt, das ganze Land hat eine große Kommunikationsplattform, mit dem gleichen Programm, ist wie ein Schweizer Offiziersmesser, mit dem gleichen Programm kann ich aber auch Flüge buchen, mir ein Auto bestellen, meine Telefonrechnung bezahlen. Ich kann mit dem gleichen Programm alles machen. Nicht? Das heißt, dieser Pragmatismus, also leicht zu bedienende Dinge zu haben, die den Alltag einfach viel, viel angenehmer machen und die Jugend ist einfach begeistert davon und findet das toll. Und wenn sie nach Deutschland kommen, finden sie das einfach nur furchtbar, ja, wie langsam die Sachen hier laufen. Also da sollten wir wirklich, statt uns noch immer mehr neue Barrieren und Hürden auszudenken, sollten wir solche Sachen vielleicht einfach übernehmen. Ja. Ich glaube, das könnte schon einen positiven Einfluss, also mit ein bisschen mehr Mut und Pragmatismus ranzugehen und das Leben, also einfach auch den Nutzen für den Einzelnen in den Vordergrund zu stellen und nicht immer an den worst possible case gleich zu denken.
Sehr, sehr spannend. Gefällt mir. Letzte Frage. Die letzte Frage ist bei uns immer eine Frage nach einer Prognose über die Zukunft. Weil wir halt glauben, dass die Menschen, die quasi die Zukunft mitgestalten, die da in den Positionen stehen, die Zukunft gestalten, mitkriegen, was da eigentlich passiert, auch die Besten sind, um Prognosen zu treffen über die Zukunft, Vorhersagen zu geben. Der Zeitrahmen ist vollkommen flexibel. Das Themengebiet ist auch genauso flexibel über etwas, was wir geredet haben, über etwas, was wir nicht geredet haben. Was glaubst du persönlich wird in naher oder ferner Zukunft passieren?
Ja, ich beschränke mich mal auf mein Gebiet, weil ich habe natürlich auch Ideen, was auf anderen Gebieten passiert, aber sagen wir mal so, wir sind ja besonders in Deutschland immer überzeugt, alles zu wissen. Aber ich lasse das mal, ich beschränke mich wirklich auf mein eigenes Gebiet, die künstliche Intelligenz. Ne? Mhm. Hier gibt es ja die Vorhersagen, dass durch die Zunahme der Rechenleistung und der Lernleistung der Programme irgendwann plötzlich über Nacht die sogenannte generelle künstliche Intelligenz kommen wird, nicht? Und dass dann die Maschinen plötzlich so werden wie der Mensch, nicht? Und ich werde mal sagen, warum ich genau das nicht glaube und trotzdem glaube, dass wir im gewissen Sinne Superhuman Performance haben werden. Also das heißt, wir werden Maschinen haben, ganz bald, die viel, viel cleverer oder schlauer, klüger als der Mensch sind und trotzdem nicht diese Singularity, nämlich das, dieses Phänomen, was Elon Musk und andere sehen, dass Ray Kurzweil und so weiter, dass plötzlich über Nacht, plötzlich ist die Maschine hochintelligent geworden und findet uns nur noch doof und schaltet uns langsam aus, ja, bevor wir sie ausschalten können. So, das glaube ich nicht. Der Grund ist einfach der folgende. Im Moment ist es so, dass die künstliche Intelligenz ein paar Sachen sehr gut hingekriegt hat. Einmal das Lernen von Verhalten. Die Maschine kopiert den Menschen, lernt aus menschlichen Daten und kann dann auch Objekte unterscheiden, Gesichter unterscheiden, kann übersetzen, wenn es von Übersetzern lernt und so weiter, ja. Aber die Maschine hat nicht wirklich Ahnung, diese Maschine hat kein Wissen über die Welt. Die weiß nicht, was ein Gesicht ist, was ein Mensch ist, ja. Die sagt, das ist ein Gesicht, aber weiß gar nicht, was ein Mensch ist, ja. Die Maschine kann übersetzen, aber versteht den Satz nicht, ja. Ein menschlicher Übersetzer muss ihn verstehen. So, das heißt, die Maschinen können ganz viele Sachen machen im Verhalten, ja. Die können Fahrrad fahren, die können balancieren, deswegen, ja, können wir Drohnen bauen und Roboter, die nicht umfallen und so weiter, ne? All solche Sachen. Und zum anderen haben wir riesige Wissensgraphen, ja. Wissen, große Mengen von Wissen. Google Wissensgraphen. Die größte hat wahrscheinlich Baidu sogar im Chinesischen, ja. Milliarden von Entitäten sind miteinander semantisch verlinkt. Personen, Firmen, Orte, Gegenstände, Artefakte, Gebäude, alles miteinander verlinkt, riesige Wissensmengen. Aber diese beiden Sachen kommen nicht zusammen bis jetzt. Das heißt, wir haben entweder Systeme, die sind strohdumm, aber wissen sich gut zu verhalten, oder wir haben einen großen Wissensgrafen, der hat Milliarden Fakten, die gar nicht in unser Köpfchen passen würden, ja, weil er die gelernt, so viel kriegen wir nie rein. So, und jetzt arbeiten im Moment die Wissenschaftler dran, diese beiden Welten zusammenzubringen. Ja? Und das wird auch gelingen. Und die kommen zusammen. Und dann können die Lernenden wirklich dann was damit anfangen, mit diesem Riesenwissen, und das auch benutzen. Dann haben wir natürlich was, was der Mensch nicht erreichen kann. Also wir können es deswegen nicht erreichen, weil unser Kopf zu klein ist. Wir können das auch nicht mal ein Buch auswendig lernen. Ja? Aber ein paar Millionen Bücher auswendig ist ja für die Technologie kein Problem. Ja? Das heißt also, wir werden Superhuman Performance bald haben. Werden die aber wie Menschen sein? Nein. Warum nicht? Der Mensch hat eine eigene Motivation eingebaut. Wir haben das limbische System, das uns Begierden, Triebe mitgibt, ja, die Emotionen auslösen. Wir können natürlich eine Emotion fälschen. Ja, wir können Faking machen. Ja, wir können natürlich sagen, irgendein Roboter, da läuft eine Träne raus und der seufzt oder so. Aber der hat ja nicht wirklich eine Emotion. Ja, das ist ja einfach, wir haben ihm einfach nur gesagt, da soll jetzt die Träne laufen. Ja, so. Das heißt also, und wir wissen ja noch nicht mal, wie die chemischen Vorgänge beim Menschen sind. Das sind ja keine reinen Informationsverarbeitungsvorgänge, die dazu führen. Auch was dazu geführt hat, dass die Architektur unseres Gehirns plötzlich so beschaffen ist, dass wir uns selbst erkennen können, Selbstbewusstsein haben, Self-Awareness, was Bewusstsein überhaupt ist. Ja, das ist ja noch gar nicht verstanden beim Menschen. Wie können die Leute wie Kurzweil und Elon Musk erwarten, dass ein System, was nur laufend Fakten, 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 Beobachtungen lernt, plötzlich Selbstbewusstsein und Emotionen entwickelt? Völliger Quatsch, als wenn man vom Taschenrechner erwarten würde, dass der Taschenrechner plötzlich anfängt zu denken, wenn man eben genug Speicher gibt. Ja, das ist ja, weil das System ist ja architektonisch gar nicht drauf, kann ja den Menschen. So, mit einem, was ich also erwarte, ist, die großen Überraschungen, die großen Durchbrüche werden kommen. Da werden Systeme sein, die so klug sind und so schnell sind, ja, im Entscheiden und im Finden von guten Möglichkeiten. aber sie kommen nicht mit ihren eigenen Ideen. Sie können gar nicht böse sein, weil sie noch nicht mal gut sein können. Ja, sie wissen gar nicht, was gut und böse ist, weil sie keine eigenen Bedürfnisse und so weiter. Wir können denen zwar Ziele geben, die sie dann einfach wie eine Liste abarbeiten, ja, aber sie haben nicht wirklich eigene Motivation, Antriebe, eigene Werte, ne? Eigene Werte, die aus ihnen selber herauskommen. So, das heißt also, wir werden Systeme haben, die einerseits klüger sind als der Mensch, aber andererseits an den Menschen überhaupt nicht ranreichen. Und das sehr bald. Und das, was die wiederum erwarten, die Leute, die denken, dass die Singularität jetzt demnächst, ja, man muss jeden Morgen in die Zeitung gucken, hat sie schon stattgefunden, ist plötzlich der Computer über Nacht so schlau geworden wie den Menschen, müssen wir jetzt Angst bekommen. Ich glaube, die Angst kann man den Menschen nehmen, das kommt nicht von alleine, ja, das kommt nicht.
Vielen Dank dir für deine Einschätzung, für das Interview.
Danke, dass du mit dir gemacht hast. Gern geschehen, gern geschehen.